Bosses Bundesliga Blog.
Wieder mal passiert, liebe Fußballfreunde. Ich hatte heute wieder ein Fansouvenir von Borussia Mönchengladbach, zumindest im Internet gesehen, habe gedacht, Mensch, eigentlich musst du es haben, ist ein bisschen teuer, aber Preise spielen eigentlich keine Rolle, wenn du Fansouvenir-Sammler bist. Aber es fehlte mir so ein bisschen die Patina dran und ich habe es nicht gekauft. Noch nicht. Aber sofort die Idee, sag mal, über Fansouvenirs habe ich ja noch nie was gemacht. Herzlich willkommen, liebe Fußballfreunde, zur neuen Folge von Bosses Bundesliga-Blog. Eine Woche noch bis Weihnachten und dann haben wir doch gleich zwei Fliegen mit einer Klappe, wie man so sagt. Das heißt, Thema Fansouvenirs, noch nie umgesetzt von mir. Und zum anderen nochmal so ein Tipp für euch für Weihnachten, was kann man sich schenken lassen. Denn ich habe ein Buch in die Hände bekommen, Der Zauber des heiligen Rasens, Fanartikel und Sammelobjekte der 70er bis 90er Jahre. Sascha Kurzrock ist der Autor. Und bitte jetzt nicht so von dem, was ich euch gerade gesagt habe, abschrecken lassen. Oh ja, irgendeine wissenschaftliche Abhandlung über Fansouvenirs. Nein, Sascha Kurzrock ist selber Sammler, hat weit über 800 Fansouvenirs gesammelt, nicht nur von einem Verein, sondern generell eben von Fußballvereinen an sich, also nicht speziell jetzt vom 1. FC Köln, das ist sein Verein, und hat die mit wunderschönem Text hier weitestgehend bildlich abgebildet. Und ich habe bei jeder Seite gesagt, ja, das hast du gehabt und das hast du gehabt. Ja, nun bin ich ein bisschen älter, deswegen kann ich das sagen, was war 70er Jahre, die habe ich live miterlebt. Ihr seid vielleicht jünger, aber für euch ist es auch sicherlich interessant, dieses Buch mal zu holen, zu kaufen, sich zu wünschen, um mal zu sehen, was gab es denn früher alles, was es heute nicht mehr gibt. Das ist komplett weg. Aus meiner Sicht, Fansouvenirs heute, wirken mir alle sehr steril, alles so von der Stange. Deswegen, wenn ich was Neues sehe, was ich noch nicht habe, das muss mich echt überzeugen, bevor ich sage, das hole ich mir, das muss ich mir auch noch in mein Borussia Mönchengladbach-Museum stellen, um es da verstauben zu lassen, muss ich zugegebenermaßen sagen. Also wenn einer Bock hat, die ganzen Klamotten abzustauben, gerne mal melden, würde ich gerne darauf zurückgreifen. Mir geht es heute vor allen Dingen um Fansouvenirs an sich, diese Entwicklung. Was war früher alles möglich? Und früher war eine ganze Menge möglich. Und was hat sich heute dazu im Gegensatz völlig verändert? Was geht nicht mehr? Was ist unvorstellbar? Der Sascha Kurzrock weiß es. Mit ihm spreche ich über seine Fansammelleidenschaft, die Entwicklung der Fansouvenirs, aber natürlich auch über dieses Buch, Der Zauber des heiligen Rasens. Bevor ihr da reinhören könnt, müsst ihr erst noch an dieser Vita-Brücke vorbei. Ralf Mosse, seit 33 Jahren Fußballkommentator für Fernsehen, Radio und Streaming, über 2000 Topspiele live kommentiert, Weltmeisterschaften, Europameisterschaften live kommentiert, Podcaster seit vielen Jahren mit Bosses Bundesliga-Blog auf allen Podcast-Plattformen dieser Welt vertreten, auf allen sozialen Medien dieser Welt vertreten, Facebook, LinkedIn, X, Instagram. Gibt eine Homepage, ralfbosse.de mit einem Kontaktformular. Ja, und sonst, was müsst ihr noch wissen? Immer donnerstags gibt es eine neue Ausgabe Bosses Bundesliga-Blog. Falls ihr da zum ersten Mal reinhört, herzlich willkommen. Vielleicht abonniert ihr das, dann verpasst ihr nichts. Jetzt rein ins Gespräch mit Sascha Kurzrock. Es geht um die Fußballsouvenirs, die Entwicklung der 70er Jahre bis heute, was er in seinem Buch Der Zauber des heiligen Rasens zusammengefasst hat. Vielleicht habt ihr für euren Fußballverein auch irgendeine Fansouvenirsammlung. Vielleicht sogar ein Lieblingsstück, was ihr euch selber mal gegönnt habt oder geschenkt bekommen habt. Auf jeden Fall glaube ich nicht, dass ein Fußballfan kein Fansouvenir von seinem Verein hat. Ich habe ja oft genug in diesem Podcast Bosses Bundesliga-Blog mein Borussia-Museum erwähnt. Das könnt ihr auch über die Homepage ralfbosse.de euch ansehen unter dem Button Zugabe. Da gibt es die Fotos zu diesem Museum. Namen habe ich selber gar nicht mal vergeben, sondern andere Borussia-Fans haben immer wieder gesagt, es ist ein Borussia-Museum. Aber die Fansouvenirs an sich ist ein schönes Thema, wo wir mal drüber sprechen können. Und ich habe den Sascha Kurzrock entdeckt. Das ist ein Fansammler, wie er im Buche steht. Und da haben wir sofort zwei Dinge in einem Satz zusammengepackt. Die Sammelleidenschaft von Fansouvenirs und ein Buch, denn er hat ein Buch drüber geschrieben mit dem Titel Der Zauber des heiligen Rasens. Ich habe das Buch hier vor mir liegen und klatsche das mal eben so ein bisschen auf den Tisch, um euch zu zeigen, wie schwer dieses Ding ist. Und das wimmelt von Souvenirs ohne Ende, Untertitel Fanartikel und Sammelobjekte der 70er bis 90er Jahre. Herr Kurzrock, was hat Sie denn so geflasht, dass Sie irgendwann mal angefangen haben zu sagen, jetzt sammle ich Fußball-Souvenirs?
Ja, erstmal vielen lieben Dank, dass ich bei Ihnen sein darf. Ich glaube, das ging bei mir so los, wie es bei vielen Leuten losging. Das bedeutet, man ist ins Stadion gegangen. Das war zu meiner Zeit eben Ende der 80er Jahre. Ich bin Jahrgang 1980. Und dann gab es die ersten Fanartikel. Das war dann halt, ich glaube, damals war es bei mir eine Ballonmütze. Ich bin jetzt nicht Fan von Borussia Mönchengladbach, sondern ausgerechnet vom Konkurrenten, vom Rhein, vom 1. FC Köln. Das war dann eine Ballonmütze. Das war so dieser offizielle Weg, den man beschritten hat. Und dann war das damals noch so, dass der Weg quasi auch mit Fanartikeln gepflastert war, auch wenn die nicht so zugänglich waren wie heute. Das bedeutet, es gab noch kein Internet damals. Aber dann hat man zum Beispiel beim Schuhhändler um die Ecke, wenn man da Schuhe gekauft hat, das war jetzt als Kind nicht so unbedingt das, was mir am meisten Freude gemacht hat. Dann gab es Poster dazu, so im A3-Format ungefähr. Das war schon mal eine große Geschichte. Und weil ich vom Dorf komme, war die Dorfkirmes immer ganz besonders. Da konnte man sich Fähnchen schießen oder Schlüsselanhänger eben bei dieser Dorfkirmes an der Schießbude. Und das waren so die ersten Fanartikel, die man bekommen hat und mit denen es dann eben möglich war, seine Leidenschaft für den Verein zu teilen.
Ich habe ja eine totale Zeitreise durch dieses Buch auch erlebt, weil so viele Dinge da drin sind, wo ich sage, genau wie bei mir. Und es sind ja diese ganzen, weiß ich, wie viele Exponate sind in diesem Buch dargestellt?
Es sind wohl, also der Verlag hat dankbarerweise gezählt, ich habe es nicht gemacht, wohl über 800.
Also über 800 Fansouvenirs, Sammelobjekte, wie man sie nennen möchte, sind abgebildet. Und wie oft ich gesagt habe, das habe ich, oh ja, kann mich daran erinnern. Und es fing tatsächlich, wie Sie sagen, mit der Kirmes an. Mein Kirmesgeld ging damals auch direkt in den Schießstand, um die Aufkleber, die Fahnen zu schießen. Oder es gab sogar einen Wohnwagen, der hatte damals nur Fußball-Souvenirs. Also eigentlich bin ich dahin, habe das gesamte Kirmesgeld ausgegeben. Nach 5 Minuten war für mich die Kirmes vorbei. Aber da haben wir beide ja offensichtlich denselbe Lebenslauf. Deswegen würde ich mal fragen, Sascha Kurzrock, wie alt Sie sind?
Also ich bin 1980 geboren, ich bin jetzt 45 Jahre alt. Und das Witzige ist, die erste Resonanz so auf dieses Buch ist, dass genau das, was Sie jetzt sagen, halt auch ganz viele andere sagen und sogar auch im Osten der Republik, wo man zum Beispiel auch Fanartikel von Fußball-Bundesligisten an der Schießbude bekommen hatte. Die hatten dann, oder für die waren mehr Punkte notwendig als zum Beispiel für die Artikel der Ostvereine damals. Das beschränkte sich dann insbesondere auf Gläser und dann musste man für den HSV oder für Borussia Mönchengladbach oder Bayern München, das war so Anfang der 80er Jahre, waren das ja so die Mannschaften, beziehungsweise die Borussia eben in den 70er Jahren, musste man mehr Punkte dann erzielen als zum Beispiel für Dynamo Berlin.
Na gut, im Osten durchaus nachvollziehbar, dass man das überhaupt da erwerben, ich sag mal, erschießen konnte, ist ja schon eine Überraschung eigentlich, dass das tatsächlich ging. Aber dieses Buch zeigt eben auch die Entwicklung. Was war früher alles möglich, was gibt es heute? Und allein das Titelbild oben links, da bin ich ja schon direkt geflasht worden. Als ich es erst mal in die Hand bekam, guckst du natürlich aufs Titelbild und denkst, ja, wie bei mir damals, abgebildet Leonardo Courtois, WM Argentina 78 mit diesem Riesenschopf der Mexikaner. Ja, habe ich damals natürlich auch in meinem Sammelalbum eingeklebt. Also es ist eine wunderschöne Zeitreise, die ich da dank Ihres Buches nochmal erleben durfte. Aber mir ist auch aufgefallen, das, was es früher alles gab, das ist ja 70er bis 90er Jahre, im Vergleich zu heute Überangebot, aber bei weitem doch nicht mehr so liebevoll, wie das früher war, oder?
Ja, so würde ich das definitiv aussagen. Also früher wurde, also fangen wir mal anders an. Ich glaube einerseits habe ich persönlich den Eindruck, dass das mit den Lizenzrechten noch nicht ganz so eng gesehen wurde. Das habe ich zum Teil auch während des Buches gelernt, dass das früher halt schlicht und ergreifend noch eine andere Zeit war. Es gab noch kein Internet. Fernseher hatte insbesondere nach dem Krieg noch nicht jeder. Das hat dann durch die WM 54 einerseits einen Aufschwung genommen, dann aber spätestens durch die WM 1966 und das Finale im Wembley. Und da war es oftmals so, das berichtete mir der Seniorchef von Stuko, die so ganz wunderbare Magnettabellen erstellt haben, dass die Wappen von den Vereinen oftmals gar nicht bekannt waren. Und dann hat man das quasi auch genutzt oder auch diese Fabrikationen für die Kirmes genutzt, um eben die Wappen bekannt zu machen. Und das war für die Vereine sozusagen ja, eine Win-Win-Situation, dass sie eben dadurch bekannter wurden. Nur das wurde halt im Laufe der Jahrzehnte, haben die dann eben festgestellt, dass man damit halt auch Geld machen kann. Und dann wurden auch die Fanartikel bis zum Anfang der 80er Jahre zentral vermarktet, also genauso wie die Fernsehrechte. Und dann haben damals, das kann man ganz gut nachlesen, im Kicker, ich glaube Saison 81-82, in dem Sonderheft der Bibel sozusagen, da haben sich dann Bayern München und der HSV haben das gesprengt, dieses Prinzip, und haben gesagt, das können wir nicht länger so machen, dass das zentral vermarktet wird und wir bekommen den gleichen Anteil wie andere Vereine, obwohl wir eben beliebter sind. Und insofern hat sich das Ganze halt entwickelt und mittlerweile ist es in der Tat so, wie Sie auch sagen, es gibt diese Sachen von der Stange und das sieht man ja immer mal jetzt gerade zur Weihnachtszeit, dann kommt es ja mal vor, dass das Band noch nicht alles hat durchlaufen lassen und auf einmal hat man, was ich, im Bayern München Logo auf dem Adventskalender und hat da dann die Spieler vom HSV, das gab es vor ein paar Jahren mal. Und alles, also die Bayern haben dreimal so viel Fanartikel wie andere Bundesligisten. Da gibt es so ein Fanartikelbarometer, aber ansonsten ist es so, es kommt gefühlt alles vom Band. Und was ich jetzt von meinem ersten FC Köln haben möchte, das bekomme ich definitiv auch von Bayern München und das bekomme ich auch von Borussia Dortmund auch, aber eben auch von Hamburg, Frankfurt oder Werder Bremen.
Also ich bin ja immer noch bemüht, in meinem Borussia-Museum auch noch einiges unterzubringen, was ich noch nicht habe. Ich weiß gar nicht, wie viele Teile, ich glaube auch 800.000 werden es vielleicht sein, keine Ahnung. Immer noch was Neues zu kriegen. Habe mich aber entschieden, klar zu sagen, ich möchte nichts Steriles. Das geht eigentlich so in diese Richtung, die Sie auch sagen. Dieses von der Stange, anderen Vereinsemblem drauf und dann ist es schon der nächste Verein. Das ist mir eigentlich viel zu ja, Massenware. Klar, eBay ist immer noch so die erste Adresse, wo man sagt, da findet man noch was. Gucke ich auch täglich rein, aber ich möchte fast sagen, seit Jahren, wirklich seit Jahren, ist da nichts Besonderes mehr aufgetaucht. Schauen Sie da auch rein und falls ja, warum ist das so? Wieso taucht da nichts Besonderes mehr auf, wo man wirklich sagt, boah, das habe ich noch nie gesehen, das brauche ich.
Ja, also natürlich bin ich auch bei eBay unterwegs. Ich würde nicht sagen eBay, ich würde sagen Online-Recherche, da kriegt es einen professionelleren Anstrich. Aber jetzt abgesehen davon bin ich auch noch auf Flohmärkten unterwegs. Aber jetzt auch nicht so, dass ich jetzt jede Woche hunderte von Kilometern fahre. Also wir wohnen in Göttingen in der Innenstadt und haben da einen vor der Tür, den besuchen wir regelmäßig und dann noch so das, was in der Nähe ist. Und dann gibt es Fußball-Sammlerbörsen, da war ich aber bisher auch erst einmal, zum Beispiel die in Erftstadt ist relativ bekannt. Um auf die Frage zurückzukommen, ich denke, dass der Markt, das ist zumindest meine persönliche Meinung, relativ gesättigt ist. Man hat jetzt über die Jahre alles schon mal gesehen und jetzt gibt es zum Teil auch Leute, die ihre Sammlung wieder verkaufen und aufgeben und dann kommen aber auch Sachen ins Spiel, die einem halt schon mal begegnet sind oder die man halt auch besitzt. In der Tat ist es bei mir so, dass ich persönlich den Eindruck habe, so hin und wieder kommt doch schon noch mal was, was ich noch nicht gesehen habe und da muss man halt insbesondere schon zuschlagen. Das bezieht sich bei mir aber, wie man auch an dem Buch sehen kann, nicht nur auf den ersten FC Köln, sondern auch, also ich sammle auch im Bereich der Weltmeisterschaften, finde Maskottchen ganz gut und finde halt, und das ist das Schöne an diesem Sammeln, mich beschränkt ja keiner. Das heißt, wenn ich irgendwas, das kann man gar nicht anders sagen, richtig geil finde und das ist innerhalb eines Preisrahmens, dann schlage ich zu. Jetzt waren das zum Beispiel letzte Woche, die habe ich aber noch nicht ausgepackt, Trikots von Motor Suhl aus der DDR-Oberliga. Das ist Motor Suhl, ist das, was in der Bundesliga Tasmania Berlin war. Das heißt, die waren nur ein Jahr in der DDR-Oberliga. Ich habe die, wie gesagt, noch nicht ausgepackt, aber da sind dann Stücke, die sind ja fantastisch und einmalig und daran kommt man dann in der Tat auch nicht vorbei.
Darf ich fragen, was Sie dafür bezahlt haben?
Ja, das war ein ziemlicher Schnapper. Also da waren nicht nur Trikots aus der DDR-Oberliga, das waren 3 Stück, das waren auch noch welche aus der aktuellen Zeit. Ich glaube, es waren 7 Trikots für 70 Euro. Und das hätte ich ehrlicherweise schon für eins bezahlt, mindestens.
Respekt. Aber das geht ins Geld, ne? So eine Sammelleidenschaft. Sie haben es gesagt, Sascha Kurzrock, nicht nur Ihr Verein, erst FC Köln, sondern generell alle Fußballsouvenirs, egal wer da jetzt hintersteht, welcher Verein oder welche Veranstaltung, welches Turnier, das kann schon teuer werden, ne? Oder?
Das kann auch teuer werden, das ist richtig. Es steht einem ja frei, auch mal was zu verkaufen. Und das mache ich auch durchaus mal. Also von meinen heißgeliebten Magnettabellen habe ich auch schon welche verkauft. Und ja, es ist insgesamt, dann hat man Sachen, man denkt, okay, davon kann man sich dann doch wieder trennen, dann stellt man es auch wieder ein. Also ich bin jetzt weit davon entfernt, das gewerblich zu betreiben. Das möchte ich auch nicht und das ist auch nicht mein Ziel. Aber ich habe auch einen Bestand bei eBay oder bei eBay Kleinanzeigen, beziehungsweise das heißt jetzt nur noch Kleinanzeigen drin, wo ich auch mal Sachen, wo ich mich von Sachen auch wieder trenne.
Wo Sie gerade diese Magnettafeln ansprechen, verjährt Diebstahl, wissen Sie das?
Ich bin da, also ich kann es nicht sagen, aber ich hoffe, jetzt folgt eine interessante Geschichte.
Ja, die hingen ja früher vor allen Dingen in den Kneipen. Und
Genau.
sie hingen meistens oder sehr oft auf dem Weg zur Toilette. Und das ist ja in Ihrem Buch auch zu sehen. Diese Magnettafeln gab es ja vier, fünf, sechs
Genau.
verschiedene Ausführungen. Und der Rally, der hat früher das Emblem von Borussia mal mitgehen lassen.
Ah, ja.
Ich hoffe, dass jetzt keiner sagt, oh, dann kann ich ihn ja noch richtig schön dran kriegen. Also die Embleme stehen alle noch bei mir jetzt hier im Borussia Museum, aber man hat das auch gesehen, dass diese Magnettabellen immer mit der Zeit nicht nur mir, sondern auch anderen Freude bereitet haben, weil da noch mehr Embleme nämlich auf einmal fehlten. Und ja, frei zugänglich im wahrsten Sinne des Wortes hat man das gerne eingesteckt. Wenn Sie sehen, da ist was Neues und dann ist ja, kann ich mir vorstellen, mit Ihrer Sammelleidenschaft, erste Reaktion, geil will ich haben oder was kostet das überhaupt? Oder reagieren Sie eher, ja, ist das jetzt wirklich authentische Fankultur oder ist das reine Kommerzialisierung? Wenn Sie so einen Artikel sehen, was ist so die erste Überlegung bei Ihnen?
Nee, also ich bin definitiv ein emotionaler und wenig rationaler Mensch, aber das bin ich halt insgesamt. Also ich bin Lehrer und auch diesen Beruf fülle ich jetzt mit sehr viel Leidenschaft aus und so ist es auch genauso, wenn ich Dinge erwerbe. Also es war früher in der Tat, und jetzt hört sich es vielleicht so ein bisschen krank an, in der Tat so, wenn man was gesehen hat, was man noch nie gesehen hat oder ich sag mal, ein bisschen irre schon, wo man vielleicht erahnen konnte, dass es das vielleicht hätte geben können und man hat das bei eBay entdeckt, dann gab es für Sekunden das Gefühl des Verliebtseins. Das heißt, das Herz fing ein bisschen schneller an zu pochen und es fing an zu kribbeln. Das habe ich aber schon sehr, sehr lange nicht mehr. Also man hat es ab und an mal, das ist aber vielleicht, würde ich sagen, zweimal im Jahr, wenn irgendjemand dann schneller war und hat dann zugeschlagen und man ist dann nicht der Glückliche, dann denkt man schon, ja, ich sage jetzt mal Mist und man kann sich die Steigerung ja schon vorstellen, was man dann eigentlich denkt. Aber ansonsten denkt man schon, ach geil. Geil, das gibt's auch, oder geil, das habe ich noch nicht, oder geil, das gibt's zu diesem Preis. Aber es gibt halt auch Sachen, die sieht man und dann sieht man da einen Betrag, der ist utopisch und dann flacht das sofort wieder ab und dann sagt man, okay, hat sich erledigt. Also das kann ich sagen. Ich habe noch nie Sachen, wie ich finde, zu unvernünftigen Preisen gekauft. Also ich habe zum Beispiel noch nie was im vierstelligen Bereich gekauft. Ich habe aber schon mal was in dem Bereich verkauft. Also von daher. Ich finde meine Sammelleidenschaft, also ja, also ich habe eine Frau, die ist sehr tolerant, das muss man dazu sagen, und ohne die ging es auch nicht. Und ja, vielleicht mag einer, der das Ganze jetzt sieht oder das Buch sieht, auch denken, jo, der hat doch einen an der Waffel, aber ich persönlich finde das noch im Rahmen des Erträglichen.
Ja, so gehen die Meinungen auseinander. Wenn bei mir die Leute reinkommen und sehen, dass sie sagen, ey, bist du bescheuert, kann gar nicht wahr sein, war das ja nun wirklich, ja, schwarz-weiß-grün ist durch und durch. Ich habe mich noch ein bisschen verabschiedet. Ich habe heute noch etwas in der Hand, also nicht in der Hand, aber im Internet gesehen und gesagt, das musst du eigentlich haben. Wo ich jetzt aber so langsam aufgrund meines Alters, ich bin aktuell 61, klar, ich wünsche mir noch ein langes Leben, aber so langsam mich damit auseinandersetze, was ist eigentlich, wenn du nicht mehr da bist? Irgendjemand, wir haben keine Kinder, meine Frau und ich, wird dann dieses Haus, unsere Wohnungen ausräumen und sagen, der hat Ding alle auf dem Baum. Hol mal einen großen Container und alles rein. Dann schmeißen die das weg. Was würden Sie mir empfehlen, Sascha Kurzrock? Jetzt schon alles auflösen, andere Borussia-Fans damit glücklich machen oder sagen, du, wenn ich nicht mehr da bin, ja, dann macht mit dem Zeug, was ihr wollt?
Also ich habe mir jetzt über Sterben in der Tat noch keine Gedanken gemacht mit meinen 45 Jahren. Also ich glaube, und das ist vielleicht mal so ein Ziel, was heißt Ziel? Also ich arbeite unheimlich gern in dem Beruf, den ich ausübe, und ich kann mir aber nicht, also ich bin ein wahnsinnig rastloser Typ und habe immer Hummeln im Arsch. Und von daher, ich kann mir nicht vorstellen, dass ich irgendwann nicht mehr zur Schule gehen kann oder zur Schule gehen werde. Und dann sitze ich zu Hause und dann mache ich nur noch Freizeit und fahre mit meinem E-Bike durch unsere wunderschöne nordhessische oder südniedersächsische Landschaft. Insofern würde ich sagen, mach eine Fußballkneipe auf, und zwar so, dass man die schönen Magnetwappen nicht klauen kann, weil das ist auch meine Erfahrung. Alle, die Fan-Museen eröffnet haben und haben das so Museen zum Anfassen gemacht, die hatten nach einer gewissen Zeit nicht mehr den nötigen Bestand, und auch beim Stadion an der Schleißheimer Straße, der wohl besten Fußballkneipe, die es in Deutschland gibt, gehen ja auch immer mal Sachen verloren. Da wurden letztens auch wieder ein paar Schals geklaut beispielsweise. Und ansonsten denke ich halt einfach, dass diese Fußballsachen auf gar keinen Fall in den Container kommen sollten, sondern der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden sollten. Und da wäre sicherlich ein Museumskonzept sicherlich eine Idee. Ansonsten, ich weiß jetzt nicht, ob ich als Lehrer sagen kann, Leute dieser Nation, macht Kneipen auf und verführt die Leute zum Alkohol. Ich persönlich trinke jetzt nichts. Insofern darf ich das jetzt einfach mal sagen. Und ich würde sagen, es geht in erster Linie darum, eine Begegnungsstätte zu schaffen. Und das gelingt ja sowohl in München an der Schleißheimer Straße als auch in Essen mit der Elf-Freunde-Bar ganz gut, wo diese Sachen ausgestellt werden und wo sich Leute treffen, und das vereinsübergreifend. Also insofern könnten wir dann überlegen, ob wir ich sag mal, hätten wir schon einen guten Namen, Overath-Netzer, eine Overath-Netzer-Kneipe aufmachen und könnten dann Gladbach- und Köln-Fans miteinander vereinen.
Ein hehrer Anspruch, Sascha Kurzrock. Ob das gelingt, Köln und Gladbach zusammenzubringen, da bin ich immer wirklich sehr gespannt. Aber Sie sagen, Sie haben mit Alkohol nichts am Hut. Das Buch zeigt das Gegenteil. Kapitel 4, alles aus der Kneipe. Da sind Schnapsgläser, da ist Alkohol, da ist alles drin. Also liebe Fußballfreunde, dieses Buch, was ich euch jetzt auch durch dieses Gespräch natürlich vorstelle, Der Zauber des heiligen Rasens, erschienen im Arete Verlag, hat insgesamt 10 verschiedene Kapitel, wo Sie einen wunderschönen Text auch dazu schreiben. Sehr unterhaltsam, hat mir auch sehr, sehr gut gefallen. Aber vor allen Dingen, ja, ein Katalog zum Blättern, zum Gucken, zum Staunen, zum, ja, das habe ich ja auch, so ungefähr gewesen ist, wo man immer wieder gerade, ich blätter gerade durch und sehe diese Tipp- und Tapp-Geschichte, WM74, was habe ich damals alles gehabt und warum habe ich es eigentlich weggeschmissen? Weiß man dann Jahrzehnte später erst, warum man es da gemacht hätte, hätte man behalten sollen. Also wunderbar durchzublättern, und wie gesagt, der Texte dazu gefallen mir sehr, sehr gut. Haben Sie aus der Erinnerung von den über 800 Souvenirs, die jetzt hier bildlich abgebildet sind, die Einschätzung, was das wertvollste Stück in dem Buch ist?
Da ist sicherlich die Frage, ist das ein idealistischer Wert oder geht es jetzt rein um den monetären Wert? Also wenn es rein um den monetären Wert geht, da ist zum Beispiel eine relativ große Tipp- und Tapp-Figur, die ist sehr, sehr selten. Die hat mir der gute Anton aus dem Münsterland verkauft, weil er die zweimal hatte. Und die hat schon dreistellig gekostet. Und die ist... Ja, also da kann ich mir auch vorstellen, dass da Leute da auch einen niedrigen vierstelligen Betrag dafür bezahlen würden. Oder auch bei den Magnettabellen, da werden schon Summen bezahlt, die sind schon nicht ohne. Also da geht es auch zum Teil in den niedrigen vierstelligen Bereich. Und auch davon sind welche abgebildet. Das kommt aber natürlich auch immer so ein bisschen darauf an, wenn der eine Sammler etwas haben möchte und ist bereit dafür viel Geld auszugeben, dann wird er das halt auch machen. Aber das kann man jetzt halt nicht garantieren, dass man es bei eBay einstellt und bekommt so eine Summe. Das einerseits. Andererseits, wenn ich jetzt für mich sprechen kann, mein erstes Trikot vom ersten FC Köln, jetzt muss ich gerade mal überlegen, ob das überhaupt drin ist, weiß ich nicht, Samsung-Trikot, das hat für mich einen ganz hohen ideellen Wert und dann sicherlich auch noch mein erster Schal vom ersten FC Köln. Den habe ich in der Grundschule gestrickt, als wir eigentlich das Urmel aus dem Eis stricken sollten. Und ich hatte damals schon meinen eigenen Kopf. Es war eine Protestaktion. Und ich habe dann erst einen FC Köln-Schal gestrickt, der auch in diesem Buch mit abgebildet ist und mit drin ist. Und das ist halt was, das hat ja, keine Ahnung, was hatte Wolle für einen Wert in den 80er Jahren? Also der hat vielleicht einen Wert von, keine Ahnung, 5 €, wenn es hochkommt. Aber er hat einen ganz hohen ideellen Wert und den würde ich natürlich niemals verkaufen, weil er halt so eine besondere Geschichte hat. Und die gute Frau Deutsch-Hucke, die damals Textiles Gestalten bei uns machte, hat das auch nicht zu würdigen gewusst und ich habe trotzdem eine 5 bekommen.
Das lag am Verein, schätze ich mal. Ja, der Schale.
Ich glaube, es lag eher daran, dass Lehrern in den 80ern und 90er Jahren die nötige Offenheit gefehlt hat, um zu gucken, was Schüler eigentlich können, auch wenn es nicht darauf hinauslief, auf das Endprodukt, das sie gerne gehabt hätten.
Das kann ich bestätigen. Also ich bin damals auf dem Gymnasium Laurentianum hier in meiner Heimatstadt Warndorf gewesen und bin da rumgelaufen wie eine Borussia-Litfaßsäule. Das hieß ein T-Shirt an, das hieß einen Gürtel in der Jeanshose, in der Borussia-Farbe, natürlich Ballonmütze oder irgendwas anderes. Alles Mögliche von der Borussia mit dem Schlüsselanhänger und so weiter, wo die Leute gedacht haben, der hat sich ja noch einen Baum. Vielleicht denken sie es heute immer noch, weiß ich nicht. Aber das war damals verpönt. Die Lehrer gucken, aber wir sind ja für einen für Kloppen. Vielleicht hat sich das auch in den Noten niedergeschlagen. Vielleicht lag es auch eher an meinen Leistungen, die ja auch immer für die volle Punktzahl gesorgt haben, also im Bereich 5 gerne angesiedelt waren. Also ihr Schal ist hier abgebildet mit dem Einsticken von der Schrift 1. FC Köln. Das hat die Mama wohl gemacht, wie sie geschrieben haben, ne?
Das hat die Mama gemacht dazu. Also ich war insbesondere in meinen ersten Schuljahren sehr grobmotorisch veranlagt und das hätte ich persönlich nicht hinbekommen.
Ja gut, aber wie Sie sagen, das ist vom emotionalen Wert unersetzlich. Sie haben es selbst gestrickt, die Mama hat es gemacht. Also das ist schon ganz was Besonderes. Wenn Sie jetzt die Möglichkeiten, egal was es kostet, stell was her, entwirf irgendwas, wo du meinst, das ist das Fansouvenir schlechthin, das fehlt ja auf der ganzen Welt. Was würde Ihnen da einfallen?
Ich glaube, das kann man nicht so pauschal sagen. A, weil die Zeit mittlerweile einfach eine andere geworden ist und man durchs Internet ja schlicht und ergreifend eigentlich alles bekommt, was man haben möchte. Und dann ist das ja auch so eine Sache mit der Vereinsbindung. Also Köln ist ja jetzt nur sehr auf Hennes und den Geißbock aus. Was ich der Borussia persönlich wünschen würde, wäre, auch wenn ich da jetzt vielleicht ja, einen gefährlichen Bereich betrete. Ich fand, die hatten mit Bumsi mal wirklich ein sehr, sehr spezielles Maskottchen, nicht nur mit der Optik, mit diesem Fußballkopf, sondern allein schon vom Namen her. Also da wird ja heute jeder Gleichstellungsbeauftragte würde auf die Bäume gehen mit so einem Namen. Und was ich der Borussia wünschen würde, also mir ist ja klar, was Günther für einen Sinn ergibt. Und woher das ruht und dass das soll ja ein Fohlen sein oder ein Pferd, das ergibt schon alles Sinn. Aber sowas wie Bumsi, was man einmal hatte, wieder aufzugeben, obwohl es doch sehr markant war, das ist was, wo ich sagen würde, okay, da sollte die Borussia zumindest vielleicht darüber nachdenken, da nochmal eine Änderung vorzunehmen.
Bumsi, ja, das erste Maskottchen, das die Borussia entworfen hat. Ich habe sie alle bei mir stehen, in verschiedenen Größen, Farben. Farben nicht, aber Größen. Gab es auch als Anhänger und so weiter, habe ich tatsächlich auch alle bei mir stehen. Ja, sie deuten es an, der Name Bumsi. Ich habe ja auch nicht so ganz verstanden. Gut, man sagt, der hat einen ganz schönen Bums. Ob man davon Bumsi abgeleitet hat, weiß ich nicht. Auf jeden Fall, ja.
Wollen wir es hoffen?
Kurios das Ganze auf jeden Fall. Und heute vielleicht ist es was wert, weil jeder hinterher rennt und sagt, das brauche ich, das möchte ich haben. Sascha Kurzrock, das war ein sehr, sehr kurzweiliges Gespräch über die Welt der Fansouvenirs, die Sie jetzt in Ihrem Buch Der Zauber des heiligen Rasens zusammengefasst haben. Ein Lesebuch, was aber eher zum Anschauen, zum Blättern ist, wo man, also ich habe auf jeder Seite gesagt, ja, das habe ich und da kann ich mich dran erinnern und das habe ich damals. Also wunderschön für die ältere Generation, auf jeden Fall eine Zeitreise. Für die Jüngeren unter euch, liebe Fußballfreunde, da könnt ihr mal sehen, was es früher gab. Und das muss ich sagen, es war früher alles besser, zumindest im Bereich der Fansouvenirs. Erschienen ist das Buch im Arete Verlag. Da könnt ihr das kurz vor Weihnachten euch wünschen lassen oder euch gerne selbst damit beschenken. Sascha Kurzrock, vielen, vielen Dank, dass ich mit Ihnen da diese Zeitreise mal antreten durfte. Ich wünsche Ihnen weiter viel Spaß mit Ihrer Sammelleidenschaft. Dankeschön.
Ich habe zu danken. Vielen Dank.
Dankeschön, Sascha Kurzrock. Ja, die große Figur. Tipp und Tapp zusammen, Arm in Arm. Ich habe sie damals gehabt und hätte heute, so wie er sagt, einen vielleicht niedrigen vierstelligen Betrag verdienen können. 1974, das waren die Maskottchen der Fußballweltmeisterschaft in Deutschland. Tipp und Tapp. Tja, wieder so eine Zeitreise, die ich mit diesem Buch Der Zauber des heiligen Rasens, erschienen im Arete Verlag, antreten durfte. Das war's dann mit der heutigen Folge von Bosses Bundesliga-Blog. Ja, wollen wir eben gucken. Wir sind ja, wenn ich das einigermaßen in der Produktion richtig rechne, am 18.12. heute. Eine Woche noch, dann sind wir am ersten Weihnachtstag. Da gibt es auch eine Folge von Bosses Bundesliga-Blog. Und das, was ich geplant habe, ist noch nicht realisiert, aber Zusage ist da. Befasst sich mit Fußball an Weihnachten. Und einer Geschichte, die möchte ich euch jetzt schon ans Herz legen, da müsst ihr reinhören. Da müsst ihr wirklich reinhören. Da kommt der nächste Abend vorbei. Muss ja nicht an Weihnachten sein, obwohl, wenn die buckelige Verwandtschaft da ist, sich mal eben eine halbe Stunde auf Toilette zurückziehen, ist ja vielleicht eine ganz sinnvolle Lösung. Also das wird eine ganz, ganz tolle Geschichte. Historisch vor allen Dingen sehr, sehr hochwertig, sehr wichtig. Also würde mich freuen, wenn ihr nächste Woche wieder reinhört. Das war's dann für heute. Dankeschön fürs Zuhören. Wünsche euch ein sportliches, erfolgreiches Wochenende. Tschüss, sagt Ralf Bosse.